Sicht der Dinge, der Podcast. Und wir sind
Katharina
und Julia. Wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Sicht der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen. Und heute stellen wir wie immer eine ganz besondere Person vor. Liebe Ria, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin Ria. Ich komme aus Hamburg. Und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und zwar reise ich für mein Leben gern und bin als Reiseblogger unterwegs.
Das ist ja auch ein Hobby, was, glaube ich, sehr, sehr viele teilen. Ne? Also ich glaube, viele der Leute denken sich jetzt so, ach.
Mit in Urlaub fahren, sein Geld verdienen. Das ist eine super Idee. Und ja, ich hab gehört, du bist jetzt auch gerade gar nicht in Hamburg.
Doch, tatsächlich, heute bin ich in Hamburg.
Ach so.
Aber es kann vorkommen. Also das ist so eine ganz übliche Frage bei meinen Freunden und Familie eigentlich. Wo bist du eigentlich gerade? es ist eigentlich selten so, also wenn Corona nicht ist, dass ich schon zu 50% nicht da bin in Hamburg. Obwohl ich ja hier so meine Wohnung habe. Aber in Corona-Zeiten, also dieses Jahr war ich sehr viel in meiner Wohnung.
Aber bald bist du bestimmt wieder unterwegs, oder?
Genau, Mittwoch.
Genau.
Also heute ist Montag. Heute ist Montag,
genau. Heute ist Montag, genau. Ja, so ähnlich hatte ich das im Kopf. Also nein, wenn unsere Zuhörer das hören, ist heute Dienstag.
Ach so, okay.
Ja, aber ich glaube, alle wissen, dass wir sie nicht in dem Moment aufnehmen, wo ihr sie hört. Von daher ist das, glaube ich, alles gut. Wo geht's denn hin?
Ins schöne Saarland.
Auch schön. Ja. Ist ja jetzt während Corona tatsächlich auch sowas, dass man so schöne Ecken in Deutschland wieder entdeckt, ne? Wenn man nicht weg kann, dann muss man ja gucken, was so in der Nähe ist. Und Deutschland hat ja auch sehr schöne Ecken.
Also ich bin tatsächlich sehr viel durch Deutschland dieses Jahr gereist. Ich musste alle meine Fernreisen, Reisen innerhalb Europas absagen, die ich schon alle gebucht hatte und geplant hatte. Und daraus wurden dann eigentlich so Roadtrips und Reisen innerhalb von Deutschland.
Ja. Und vielleicht jetzt auch eine Frage, die bestimmt sehr, sehr viele unserer Zuhörer interessiert. Ist das dein Hauptjob? Verdienst du damit dein Geld?
Ich verdiene damit mein Geld, aber nicht nur, sagen wir, also ehrlicherweise muss ich das sagen. Aber dadurch, dass ich halt selbstständig bin, unter anderem als Reiseblogger, ich arbeite aber auch im Social-Media-Bereich, in der Beratung und im Community-Management, kann ich das ganz gut verbinden. Also bei meinen Kunden wird man halt quasi ja immer gebucht. Also man arbeitet ja nicht von 9 bis 5 quasi, 9 to 5 und jeden Tag, sondern so, wie man Zeit hat. Und ich kann das halt auch von unterwegs machen. Also das kann man auch kombinieren, da ich ja nur mein Laptop zum Arbeiten brauche. Und deshalb bin ich eigentlich relativ viel unterwegs. Manches Mal sind es halt Aufträge zum Reisen, manches Mal sind es meine persönlichen Reisen, die ich machen will. Ja, und so wird das alles irgendwie so schön verbunden. Genau.
Wie kommt man dazu? Also wie schafft man wirklich diesen Absprung von ich reise gerne zu ich reise und verdiene jetzt damit Geld?
Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Also tatsächlich muss man sich, es ist viel Arbeit, man hat ja erstmal dann einen Blog, den man dann aufbauen muss, also viele Inhalte schreiben über Reisen, die man schon gemacht hat vielleicht. Und wenn man eine gewisse Reichweite hat, also an der Leserschaft, also ist ja äquivalent zu Social Media, quasi mit den Followern, dann kann man oder wird man angeschrieben von Destinationen oder Agenturen, die Destinationen vertreten, ob man nicht darüber dann schreiben will. Oder man spricht die halt selbst an und pitcht quasi so, ich habe eine Idee, wollen wir da nicht zusammenarbeiten? Und dann wird dir halt zum einen die Reise halt bezahlt quasi, also Anreise und Abreise und vor Ort die ganzen Sachen. Und meistens bekommt man dann auch noch ein Honorar dafür, dass man den Blogpost dann schreibt. Aber davon nur leben, ist schwierig.
Und genau. Wie viele Leser hast du bei deinem Blog?
Das ist immer relativ schwierig. Ich sag mal, vor Corona und vor der Cookie-Policy, also das kennt ja jetzt jeder, dass man ja immer sagen muss, welche Cookies dürfen denn gesetzt werden? Und alle haben ja immer Angst vor Google Analytics und das ist halt eigentlich mein Tool, wo ich das mit auslese, kann ich gar nicht so die konkreten Zahlen sagen, aber es war so, vor all diesen Sachen waren schon so 30.000, also jetzt nicht Leser, aber Impressions, ne, also so Seitenaufrufe, kannst dann so ab, also vielleicht so 20.000, 22.000 Leser. Also das war immer so, also ich mache das ja erst seit 2 bis 3 Jahren wirklich so intensiv, Früher war es auch eher ein Hobby, mein Reiseblog. Also da habe ich das tatsächlich unentgeltlich gemacht und nur zum Spaß an der Freude.
Magst du vielleicht auch einmal sagen, wie dein Blog heißt, weil wenn jetzt alle neugierig sind und eigentlich gucken wollen, wo du schon warst.
Genau, der ist eigentlich ganz einfach Ria on Tour. R-I-A-O-N und dann tour.de.
Schreiben wir euch auch nochmal in den Titel dieser Folge. Dann könnt ihr
verlinken auch überall, wie immer.
Super. Und einen Instagram-Account habe ich natürlich auch.
Wir auch.
Ah, cool.
Genau. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man jetzt sich wirklich überlegt, okay, ich würde auch wenn nur als Hobby gerne einen Blog schreiben. Wie baut man sowas auf? Also das dauert ja wahrscheinlich auch so seine Zeit. Und gibt es da so Tricks, wo du sagst, okay, mach das bitte nie und tut das lieber so oder so?
Also wenn man jetzt so eine Webseite erstellen will, so einen Blog, nie? Oder das ist ja jetzt eine gute Frage. Was sollte man... Also man muss natürlich gucken, dass alles quasi konform aller Richtlinien ist. Ne? Also wo ich dann schon sage, dieses ganze Rechtliche irgendwie so. Ne? Du brauchst auf jeden Fall ein Impressum. Also auf jeden Fall muss man wissen, wer diesen Blog hat. Also solche Sachen halt. Dann natürlich, um gefunden werden bei Google, braucht man halt ein gutes Suchmaschinenoptimierung. Ne? Also dann schon gucken, welche Keywords man nimmt in den Texten. Ne? Also man muss sich da schon so ein bisschen mit befassen. Aber wenn man es echt nur so zur Spaß an der Freude macht, dann kommt man eigentlich, muss man da nicht viel beachten.
Es gibt ja auch drauf losschreiben. Viele Anbieter, wo man das auch in so einem Bausatzsystem machen kann. So, und dann schaut man.
Genau, man muss gar nicht programmieren können oder so, ne? Es gibt, die meisten sind bei WordPress, ich bin bei Jimdo, jetzt hier überall Werbung. Genau, die helfen dir, diese Baukästen, und da muss man eigentlich immer nur alles so eingeben und ja, Fotos eingeben, Überschriften und sowas, ja, und Text. Mhm. Genau, und vielleicht sollte man auch aufpassen, dass man nicht zu freizügige Fotos postet. Also kommt drauf an, also was man für einen Blog hat, aber bei einem Reiseblog muss es, also, ne, also man, aber ich meine,
das ist ja
jedes...
so, bei den Kardashians hilft das bei den Klickzahlen und den Likes.
Das stimmt, aber man möchte ja auch seriös mit deinen, also ich gebe ja Reisetipps quasi, ne, und dann sollte man schon einigermaßen seriös wirken, aber also im Endeffekt.
Man hat ja auch einen Grund, warum man angeklickt werden möchte, ne, also die einen vielleicht, um sich zu zeigen, und die anderen vielleicht, um wirklich das zu zeigen, was man macht.
Genau, aber gerade wenn man es professionell irgendwann dann so machen möchte, ne, dann muss man schon gucken, aber das ist so jetzt das Einzige, was mir so einfällt, genau.
Würdest du denn sagen, jeder kann Reiseblogger werden? Also hat jeder das Zeug dazu?
Grundsätzlich glaube ich schon, aber man muss halt sich auch vor Augen führen, also wenn ich auf so einem Job bin, auf so einem Reisejob, dann ist das kein Urlaub. Ne? Also dann ist das nicht, es ist natürlich toll, ich sehe andere Sachen, aber es ist auch morgens aufstehen und abends müde ins Bett gehen und ein paar Stunden schlafen, und zwischendurch hast du halt Programm. Ne, also teilweise mit dem Partner dann abgesprochen mit der Destination, oder du organisierst dir das selbst, also du brauchst ja Input, ne, vor Ort, worüber du halt dann schreibst, dann machst du deine Fotos selbst, dann musst du noch Social Media machen, also Facebook, Twitter, Instagram Story und sowas, ne, Instagram Post, dann musst du dir natürlich noch Notizen machen für später für den Blogpost, und so sieht dann so ein Tag aus, ne, wenn ich dann unterwegs bin, das ist nichts mit Entspannung. Manchmal denke ich mir, oh, ich fahre hier nochmal hin und dann ganz entspannt. Aber es ist nicht so irgendwie so, wie man sich so ein Hotelurlaub oder sowas vorstellt. Ne? Also es ist schon, schon Arbeit.
Was sind denn das dann zum Beispiel für Aufgaben oder für Programme, die dann so ein Auftraggeber mit dir abspricht? Also zum Beispiel so eine Agentur, die für eine Destination dich dann einkauft und sagt, mach bitte einen Blogbeitrag über die. Was machen die dann so für, stellen die dir dann so für Aufgaben zum Beispiel?
Ah, das kommt immer ganz drauf an, also wie engmaschig das ist. Also jetzt zum Beispiel im Saarland, da steht auch schon das Thema fest. Es geht halt um nachhaltigen Tourismus. Das heißt, ich fahre auf jeden Fall mit der Bahn hin und habe vor Ort halt, und übernachte ich auch in so Bio-Hotels, ne, also so die mit Regionalität, ne, die auch kochen mit und die ihre eigenen Hühner haben und sowas, ne, ich bin viel in der Natur, und dann wird schon Fokus von dem Partner drauf gelegt, weil er unbedingt das halt für seine Destination ein bisschen mehr gepusht haben will. Oft ist es aber auch so, dass ich dann sage, was eigentlich meine Sachen im Reisen, also zum Beispiel, ich mache jetzt keine Tierfotos oder was. Ne? Es gibt Reiseblogger, die sind sehr fokussiert aufs Tierthema irgendwie oder alle machen, oder es gibt welche, die nur Radtourismus machen oder so. Dann wird schon ein bisschen mehr geschaut, was eigentlich so meine Fokusthemen sind. Und dann guckt man, was man in der Destination so für quasi meine Leserschaft irgendwie so finden kann. Ne? Und dann wird irgendwie so ein Programm abgesprochen. Mhm. Es gibt da so verschiedene Herangehensweisen.
Mhm. Quasi so ein bisschen Nischen geordnet, dass man das so ein bisschen genau in die richtige Richtung führt.
Ja, das ist halt so, ne? Reisebloggen ist halt so ein riesiges Thema und man muss sich schon so ein bisschen fokussieren. Und es gibt halt schon einige Reiseblogger und die da auch mit Geld verdienen. Und dann muss man halt auch genau gucken, was ist eigentlich das, was zu mir passt. Ne? Ich sage auch immer, meine Berichte sind authentisch. Ich berichte wirklich nur über das, was ich gemacht habe, was ich echt, ne, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Ja, und ich habe halt so meinen eigenen Reisestil. Ich würde nie in so ein Fünf-Sterne-Hotel gehen. Also sage niemals nie, aber das ist jetzt nicht so, was ich mir so jetzt so gönne und was ich nicht bin. Also da fühle ich mich eher unwohl. Bin dann aber eher so derjenige, der so nicht so Hotelurlaub macht, eher so rumreist, ne, mit dem Mietwagen oder mit dem Camper jetzt im Sommer. Und das sind so meine Sachen. Ne? Ich brauche nicht viel Luxus, aber schon so, nennt sich dann Flashpacking anstatt Backpacking. Das ist das Wort in der Szene, was sich so Flashpacking nennt. Das ist halt schon Backpacking mit ein bisschen mehr Geld, ne? Aber ja, das ist so die Nische, die ich so mache, eigentlich.
Und wenn du sagst, du schreibst immer authentisch, das heißt, du schreibst auch wirklich Sachen, die dir nicht gefallen, mit rein? Also du sagst, okay, das war uncool?
Ja, aber man kann es ja verpacken. Ne? Also das ist halt auch das Recht eines Bloggers, also im Gegensatz, ne, wo man sich vom Journalisten vielleicht abgrenzt. Ne? Also so ein Journalist hat eine Vorgabe, wenn er eine Reportage schreibt eigentlich, ein gewisses Thema und muss halt positiv oder negativ oder so, ne, kommt drauf an, wenn er ein kritisches Thema schreibt, darüber berichten und wir Blogger haben halt oder dürfen halt schreiben, wie wir wollen. Ne? Das ist halt das, was ein Blogger ausmacht. Der schreibt seine eigene Meinung, da kann auch nicht der Auftraggeber im Nachhinein sagen, hm, bitte ändern, finden wir jetzt so nicht so gut. Aber es ist halt meine Meinung. Ne? Aber es ist dann auch, man kann es ja verpacken, wenn irgendwie das Hotel nicht für Kinder geeignet ist, irgendwie, dann kann man dann ja sagen, nicht so, oh, die hassen Kinder so nach dem Motto, sondern halt so nett verpacken oder so, ne? Also das ist
für Erwachsene besonders gut geeignet.
Ja, irgendwie sowas, ne? Zum Beispiel, es ist halt jetzt so ein Thema, aber im Endeffekt, oder man macht so eine neutrale Meinung, man sagt, ihr könnt auch das und das da machen und lässt gar nicht so mit einfließen, ob man das jetzt gut fand oder schlecht, ne?
Ja. Ich fand es ja total interessant. Ich habe letztens mal gehört, es gibt, also dass es Familienhotels gibt, die besonders kinderfreundlich sind, das wusste ich. Aber dass es tatsächlich auch so reine Erwachsenen-Single-Dingsbums-Hotels gibt, wo eigentlich gar keine Kinder erlaubt sind und so. Das fand ich auch interessant. Das wusste ich auch nicht, dass es das geben darf. Aber ja, Tendenzbetriebe und so, sage ich dann nur, da geht ja dann einiges. Das fand ich interessant, das wusste ich nicht.
Ich war auch schon mal in einem, also auf Kuba, aber ja, war in Ordnung, ohne Kinder am Strand. Nee, die hatten dann halt so einen Privatstrand und so, ne, und es hat ein bisschen mehr was gekostet und dann kann ich das schon verstehen, dass es so vereinzelt, so wirklich so mit Fokus, ne.
Und hattest du so Erlebnisse, wo du öfter dran denken musst, also wenn du so übers Reisebloggen redest, vielleicht auch in die negative Richtung?
Negativ, also meinst du, wenn ich jetzt tatsächlich so einen Auftrag gekriegt habe?
Ja, zum Beispiel, oder allgemein, du bist gereist und dachtest dir, boah.
Nie wieder.
Ja, oder das wünsche ich niemanden, oder passieren ja manchmal Dinge, ne, also.
Tatsächlich habe echt ich immer ein ganz gutes Karma. Irgendwie so. Mir ist auch noch nie so Gepäck verloren gegangen beim Fliegen oder so. Das ist, krass, ich habe noch nie so einen Flieger gecancelt worden. Deswegen, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Irgendwas, was ich nicht weiterempfehle.
Du kannst auch in die positive Richtung gehen. Irgendwo, wo du,
so, ja. Wo du das so sagst, hatte ich tatsächlich auch noch nie. Also ich hatte noch kein Reiseerlebnis, wo ich hinterher sagen würde, oh, das sage ich Leuten, das brauchst du nie wieder machen.
Also ich ändere das meistens vor Ort. Also als ich jetzt auf Curaçao letztes Jahr war, die Insel, also persönlich hatte ich da immer, habe ich schlechte Erfahrungen da gemacht, aber es kann auch jedem anders irgendwie gehen. Da war die erste Unterkunft, die wir gebucht hatten. Da war ich mit einer Freundin, die fanden wir beide nicht so gut und dann sind wir nach einer Stunde da wieder abgereist. und hatten schnell was anderes uns gebucht, weil wir uns da nicht so wohl gefühlt haben. Aber sowas ändert man dann irgendwie. Also ich bleibe dann auch nicht da, wenn ich mich dann nicht wohlfühle. Also das geht dann halt, ne? Wenn du keine Pauschalreise oder so hast, dann kann
Ja.
man das ja ganz gut ändern. Ja, aber das war so.
Und
Also vielleicht
besonders
Curaçao
schön.
mochte ich nicht. Ein schönes Erlebnis. Ja, ein schönes. Also ich bin auch viel auf dem Balkan unterwegs gewesen. Und da ist es dann so, dass der Tourismus, also wenn wir jetzt Kroatien rausnehmen, ne, so Montenegro und Albanien, schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, gerade in Albanien. Und dann freuen die sich unheimlich, die Leute, dass man da kommt und dass Leute aus Deutschland kommen, ne, so aus dem Westen und sich dafür interessieren und durchs Land reisen. Und die waren mega herzlich und konnten manches Mal gar kein Englisch. Und dann musste man sich so mit Händen und Füßen und man wurde irgendwie quasi immer eingeladen und hier setzt euch hin, dann machen wir eine Weinprobe und sowas. Und also diese Offenheit, ne? Oder ich war auf Kuba, ja, wie gesagt, und wir hatten beinahe über Weihnachten und Silvester. Das heißt, ich war auch ganz gut ausgebucht alles. Und man übernachtet immer in diesen sogenannten Casa Particulares. Das sind so bei Leuten, bei Kubanern zu Hause in ihrem Gästezimmer quasi. Das ist halt so gang und gäbe, da zu übernachten. Da hatten wir in Kuba, in Havanna eins gebucht. Aber das hatte nicht so ganz geklappt, ne? Also manches Mal wird auch was angeboten, was man gar nicht buchen kann. Auch über Airbnb. Und dann war das tatsächlich auch über Silvester und wir haben nicht sofort ein Neues gefunden, weil ja alles ausgebucht war, auch in Havanna. Und dann haben wir deutsche Touristen getroffen, die haben uns dann in Iris geführt und die Tante, die das da geführt hatte, hat dann eine Stunde rumtelefoniert bei all ihren Freundinnen und Freunden. Und dann hat uns eine abgeholt, die eigentlich für die eine Nacht nichts mehr hatte, aber für die nächsten 2 Nächte und wir wollten 3 bleiben. Und dann haben wir halt die erste Nacht bei ihr im Ehebett übernachtet. Und sie ist, also ihr Mann war Busfahrer und unterwegs und sie ist dann zu ihrer Tochter gezogen. Und dann hat sie uns halt das Ehebett zur Verfügung gestellt. Und das war für die gar kein Problem. Und du fühlst dich hier, also du musst dich als Deutsche, würdest du ja nie irgendwie
Wildfremden
fremden,
Menschen im
sagen.
Bett lassen, so, ne? Genau.
Ja, so ungefähr. Und das war so herzlich und alle haben sich so bemüht und eigentlich waren wir so lost in Havanna. Also das war sehr schön zu sehen. Also dass Leute, die nichts haben, quasi das meiste geben. Irgendwie so. Und da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Also das war ein ganz tolles Erlebnis. Ja.
Ja, cool. Und wo warst du schon überall? Also wenn wir jetzt hören, okay, Kuba, Curaçao, Balkan, hast du jetzt schon fast alles durch, was so geht?
Um Gottes Willen, wie viele Länder gibt es? 196 auf der Welt. Nee, also ich habe viele europäische Länder, weil ich das echt spannend finde, so den eigenen Kontinent zu entdecken. Früher habe ich ja auch immer gedacht, irgendwie Reisen heißt irgendwie weit weg, aber das muss es gar nicht sein. Ich war jetzt schon in Thailand, habe dann gemerkt, so Asien ist nicht so meins. War ich halt schon zweimal in Afrika, in Südafrika und in Tansania. Und dann, wie gesagt, jetzt so Curaçao und Kuba gemacht und Aruba. Und ja, das ist so die Welt, die ich gesehen habe. Ich war noch nie in Südamerika. Wie gesagt, auch noch nie in Australien oder Neuseeland. Das reizt mich jetzt auch noch nicht so, ne? Also man hat ja immer so eine Liste, ne? Also quasi so Ziele, die einen interessieren und die einen nicht interessieren. Die ändert sich auch immer. Aber eigentlich bin ich ganz, ganz froh, dass wir in Europa, wenn es halt Corona nicht gibt, ganz gut reisen können. Und echt innerhalb von 1, 2 Stunden irgendwo hinfliegen können, wo es komplett anders ist. Also das ist schon ein großer Vorteil, den zum Beispiel die Amerikaner nicht so haben. Die sind immer total, also ich habe amerikanische Freundinnen, die dann immer so, die denken ja immer so in Countries und ja, ihr großes Country ist ja riesig und wir haben ja irgendwie wie viel, 42 Staaten in Europa und für die ist das irgendwie so, ah cool, du kannst innerhalb von einer Stunde im ganz anderen Land sein. Irgendwie so, das ist
Ja, das
für die
stimmt.
immer ganz, ganz witzig. Ja.
Stimmt, wenn man da von A nach B kommt, ne, dann ist man immer noch im selben Land.
Ja, da kann man 8 Stunden
Ja.
fliegen und hat das Land immer noch nicht verlassen.
Ja, krass. Ja, du kannst auch 8 Stunden durch einen Bundesstaat fahren und bist immer noch im gleichen Bundesstaat, ne? Also das ist halt auch manchmal, ne, witzig. Ja,
Ja, das finde
so
ich
sind die
total,
Dimensionen anders.
ja, so interessant, wenn man das so vergleicht. Also ich habe das eben dadurch, dass ich in Israel und Palästina schon war. Und der Staat Israel ist ja nur so groß wie Hessen. wenn man sich das mal so vor Augen führt. Also Hessen ist ja echt klein, ein kleines Bundesland auch so in Deutschland und hat aber 4 Klimazonen. So. Also die haben wir in ganz Deutschland nicht.
Ja? Ich glaube nicht. Nee, wir haben alles eins. Aber das Gleiche ist mit Montenegro. Das ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein von der Fläche. Und in Montenegro hast du halt die Berge auf der einen Seite und die Küste auf der anderen Seite. Und du bist innerhalb von 2-3 Stunden mit dem Auto auch, also tatsächlich dann unterschiedliche Klimazonen, würde ich sagen. Und da habe ich auch, da war ich im Herbst und dann habe ich halt Winter, also es war so ein Wintereinbruch. Einen Tag hat es geschneit und dann waren wir genau in den Bergen. Hatten wir auch ein bisschen anders geplant. Dann hatten wir einen mega Herbst, also weil alles so bunt war. Also in den bisschen niedrigeren Lagen. Und dann, als wir am Wasser waren unten, da waren es dann schon so ein bisschen mehr als 20 Grad und ein bisschen im T-Shirt rumgelaufen. Also das war schon schon ganz cool.
Eine Herausforderung für den Kreislauf, ne?
So. Ja, und für den Koffer, ne?
Für den Koffer. Ich hatte, Gott sei Dank, hatte ich eine Mütze und Handschuhe mit. Ich weiß nicht, warum ich die eingepackt habe. Aber die haben mir, als der Schnee lag, schon ein bisschen geholfen. Das stimmt.
Ja, das glaube ich, ja. Und wie viele Einträge schreibst du? Schreibst du auch, wenn du jetzt, sage ich mal, zu Hause jetzt zum Beispiel Corona-bedingt bist und schreibst du dann so was du in Erinnerung hast oder wie überbrückst du das dann quasi?
Ja, ich habe sehr viel auf Halde quasi, was ich schon bereist bin und nicht sofort schreibe, ne, die Sachen, die ich halt persönlich mache, wo ich keinen Auftrag hinter habe, da schreibe ich nicht meistens sofort, sondern manches Mal auch irgendwie ein Jahr später oder so. Ne? Dann immer dann, wenn ich Zeit habe. Genau. Also so. Und die Sachen, die du als Auftrag hast, die musst du halt sofort schreiben. Genau. Okay. Deswegen bei einer Corona-Zeit habe ich auch gut was abgearbeitet.
Regelmäßig? Also kann man sagen, so man kann, weiß ich nicht, alle jede Woche reingucken und man sieht was Neues oder?
Kann vorkommen. wenn ich halt gerade Zeit habe und was abarbeiten muss. Aber eigentlich ist es eher so 1 bis 2 Mal im Monat. Versuche jetzt, also früher war ja Bloggen wie so ein Tagebuch, ne? Also es hat sich jetzt so ein bisschen geändert, dass ein Blog eher so quasi wie so ein Magazin ist, ne? Also wo man halt so Infos postet. Mhm. Ja, deswegen immer mal wieder reingucken oder bei Social Media gucken bei mir. Dann sieht man immer, wenn es was Neues gibt.
Ja, tatsächlich ist die Meinung über Blogs ja momentan sehr gespalten. Also wenn man da so in die Richtung ein bisschen recherchiert, was ich ja gestern gezwungenermaßen musste, habe ich gemerkt, dass einige Leute so ganz krass in die Richtung gehen, ja, Blogs, das sind unsere Zukunft, das müsst ihr jetzt alle machen. Und die andere Richtung ist so, ja, Blogs, das war, da geht jetzt keiner mehr drauf. Und dann habe ich mir ein bisschen die Zahlen angeguckt und dachte mir so, ja, das kann ja nicht sein, dass keiner mehr drauf geht.
Es kommt drauf an, was du suchst, ne? Also vielleicht sind diese Blogs mit, wo diese Tagebucheinträge sind, was ja jetzt eher so dann quasi YouTube und Instagram sind, wo man so das tägliche Leben von Leuten mitverfolgen kann. Vielleicht gibt es die nicht mehr, würde ich jetzt sagen. Aber die so wie ich, also so wie Reisebloggen oder es gibt ja auch Do-It-Yourself-Blogger, ne? Also all diese, die das tatsächlich so ein bisschen professionell machen, mit dem Hintergrund auch Tipps weiterzugeben, ne? Also einen Mehrwert quasi. Dass das schon irgendwie was anderes ist und dass das auch geklickt wird. Ne? Also ich bin ja quasi auch eine Art Journalist und schreibe über etwas, so wie Leute auch für eine Zeitung schreiben oder für irgendein anderes Portal oder so. Ist ja eigentlich nur eine Ergänzung.
Ja, finde ich, merkt man auch, wenn man, also ich bin ja dann jemand, der auch schon mal ein Backrezept googelt oder ich lebe alleine, meine Familie ist weit weg, wenn ich was im Haushalt machen muss. Handwerklich oder whatever, muss ich das halt irgendwie alleine gebacken kriegen. Und jetzt neben YouTube, wenn man dann einfach mal googelt, kommt man doch auch hier und da immer mal auf Blogs, die einem dann erklären, wie man was machen muss. Es gibt einen sehr coolen, der einfach seinen Balkon als Garten ständig umgestaltet und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber seine Follower halt mitnimmt und seine Leser, wie er sich das dann auch selber erarbeitet und überlegt und dann macht. Das ist ganz lustig.
Ja, und das ist halt auch total nachvollziehbar, ne? Die Leute wollen ja eigentlich auch nicht das Perfekte irgendwie, sondern denken sich so, hey, der ist so wie ich auch, ich habe auch keine Ahnung davon und er macht es einfach und irgendwie schafft das ja auch. Cool, dann schaffe ich das auch irgendwie so, ne?
Das gibt einem ja auch die Nähe, ne? Das gibt ja einem auch das Gefühl, okay, ich kann das auch schaffen, wenn der das schafft, so. Ansonsten ist es ja so ein, okay, das ist, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht machbar und ich probiere es jetzt trotzdem und das war ja klar, dass ich scheite.
Ich fand das ganz cool. Ich habe mich gestern so ein bisschen auch über die Nutzungsdauer und sowas informiert. Und die tatsächlich durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer von Nutzern, die auf Blogs unterwegs sind, sind 5 Minuten. Und das würde ja wiederum dein Ich suche mal nach einem Rezept erklären.
Ja, aber ich sag mal so, für so ein, also ich finde, ein gut lesbarer Text, den man so zwischendurch mal liest, wenn es kein Buch ist, finde ich 5 Minuten auch schon okay. Mhm. So, ist ja doch auch ein relativ viel.
Ich fand das krass. Ich war dann tatsächlich etwas überrascht von dem Anteil der Internetnutzer, die irgendwie Blogs selber verfassen oder halt irgendwie Beiträge kommentieren. Das sind dann nur 1,5% der Internetnutzer. Und dann dachte ich so, boah, das ist aber krass. Und dann dachte ich aber wiederum, okay, aber ich kenne auch gar nicht so viele Blogs, wo man Sachen kommentiert, sondern die liest man meistens und dann tut man sie weg. Ist es bei dir so, hast du eine Kommentarfunktion? Kommentieren bei dir viele Leute oder reisen die quasi so mit dir mit, stellen sie viele Fragen?
Nee, also kommentieren, ich habe eine Kommentarfunktion, aber das war, glaube ich, vor ein paar Jahren war das noch mehr, dass Leute auch Sachen kommentiert haben. Jetzt ist es halt schnell lesen, ich kriege Infos. Meistens sind es irgendwie so Rückfragen, wenn Leute irgendwas im Artikel nicht finden, oder meistens sind es auch Fragen, die im Artikel aber eigentlich schon beantwortet sind, dann denke ich mir so, nochmal genau lesen, aber kommentiert tut keiner mehr. Das ist so ein bisschen wie bei Instagram, man macht lieber Likes, als dass man irgendwie ausführlich irgendwas kommentiert, was ich gelesen habe. Es ist halt der schnelle Konsum quasi, aber ich möchte auch keine, also ich bin jetzt nicht fishing vor Kommentare, ne? Also das ist mir
egal. Hat das denn bei Blogs irgendwelche Auswirkungen? Weil gerade auf Instagram wird ja immer viel über den Algorithmus diskutiert. Also jetzt gerade momentan ist wieder so eine Welle von Influencern, die dann so Bilder posten, wie der neue Algorithmus jetzt funktioniert und welche kleinen Profile der kaputt macht und nur noch die großen supportet und sowas. Ist das dann beim Blogschreiben auch so, dass man auf solche Dinge achten muss, die so dahinter sind? Oder ist man da beim Blogschreiben eigentlich frei von?
Nee, nicht so. Also man sagt, dass halt, wenn ein Blog kommentiert wird, Google das sieht und sagt, hey, als positiv sieht, das ist ein guter Artikel, da haben die Leute was gefunden quasi, was sie suchen, aber es ist nur eine ganz kleine Stellschraube. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, weswegen Google deinen Artikel gut oder schlecht oder irgendwo rankt. Mhm. Da würde ich eher sagen, dass diese ganze Suchmaschinenoptimierung mit Keywords schon viel mehr bringt, ne? Also, dass du wirklich darauf optimierst, Seitentitel, Seitenbeschreibung, also was, ne? Also, wo das so reinkommt, das hilft mehr. Also, ich habe ja kaum Kommentare, aber ich stehe bei manchen Suchanfragen auch auf Seite 1 und auf Platz 1, 2, 3, ne? Also, das geht schon. Mhm.
Ja, aber das haben wir tatsächlich auch beim Podcast gemerkt, dass wenn wir allein die Datei in ihren Einstellungen, also bestimmte Wörter oder bestimmte Dinge betiteln, die du beim Abspeichern betiteln kannst, wenn du sie bearbeitet hast, das alleine schon hilft, dass du auf den verschiedenen Streaming-Apps schneller gefunden wirst und wir jetzt zumindest bei 1, 2, wenn du den Namen eingibst, auch immer schon sofort erscheinen. Also das ist tatsächlich was, da muss man immer so ein bisschen um die Ecke denken, wie jetzt diese Suchmaschinen oder diese Suchfunktionen funktionieren, damit man wirklich schnell gefunden wird von den Leuten, die einen suchen.
Ich muss ja die Bilder, die ich verwende, muss ich auch vernünftig beschriften, nicht mit 1, 2, 3, A, B, C oder sowas, sondern schon am besten mit den Keywords und ja, weil halt Google Bildersuche ja auch mit reinzählt, ne? Gibt die auch.
Also ja, krass. Ja, wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen Fakten rausgesucht, weil das einfach immer sein muss. Das ist dann der langweilige Teil.
Ach was, hau raus.
Ja, man lernt ja auch immer wieder was Neues.
Ja, das finde ich auch.
Wenn du mit Zahlen um die Ecke kommst.
Ja, ich muss mit Zahlen um die Ecke kommen. Ich habe sonst ein schlechtes Gewissen. Also das kann ich sonst nicht.
Nein, wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ich bin da ganz bei dir.
Und zwar, ich konnte aber tatsächlich gar nicht so viele Statistiken gestern rausfinden, weil, naja, wie sucht man nach Statistiken, wenn es ums Reisebloggen geht? Man findet keine Statistiken, also man findet dann häufig Reiseblogger oder die 1000 oder 100 bekanntesten Blogs und so weiter. Die fand ich dann aber weniger interessant. Was ich aber interessant fand und auch gefunden habe, war eine Seite von WordPress, was nur ein Teil der riesigen Bloglandschaft ist, aber trotzdem ein Teil ist, der endlich mal Zahlen hergeben konnte. Und zwar werden da monatlich circa 55 Millionen Blogposts veröffentlicht. Und da muss ich sagen, dachte ich so, wow, da das ist ja doch, also es ist doch so krass viel mehr, als man denkt, weil man das ja einfach nicht sieht. Man sieht ja auch die unterschiedlichen Bereiche nicht. Und aufgerufen wird das Ganze monatlich so ungefähr 20 Milliarden Mal, was ja dann auch zeigt, dass diese Posts guten Sinn haben, dass sie da sind, ne?
Sind das denn globale Zahlen, also internationale oder nur für Deutschland?
Das sind nur für Deutschland.
Ah, krass.└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������└������������������������������������������└������������������������������������������└������������������������������������└².
];└];└������������������������└².����������������������������������������└².······������������������►
Genau. Aber da gibt es ja doch relativ viele, die das tatsächlich noch intensiv lesen, hätte ich gar nicht gedacht, weil ich tatsächlich ja auch so dieser Zufallsleser bin, weil ich irgendwas anderes gesucht habe und dann durch Zufall auf so einem Blog gelandet bin, dank der Suchmaschinenoptimierung.
Aber ich denke, das ist, sind alles so Zufallsleser, die, also ich glaube, der größte Teil findet das aufgrund von irgendwelchen Suchen, also solche Blogs und gar nicht so, wie man auf Instagram Leuten oder auf YouTube folgt, wenn man da irgendwie was wissen will. Sondern es tatsächlich einfach über die Google-Suche oder eine andere Suchmaschine.
Ich muss leider einmal zurückrudern. Ich habe mich versprochen, beziehungsweise ich habe mich nicht versprochen, ich habe meine Krickelschrift nicht gelesen. Das sind doch die internationalen Zahlen. Ich habe nämlich darunter nochmal dick und fett Deutschland stehen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das dahin geschrieben habe, weil danach die deutschen Zahlen kommen. Und zwar, die deutschen Zahlen sind nur 1,3% davon. Und das sind wiederum monatlich 715.000. Beiträge, was auch relativ viel ist, aber nicht ganz der Millionenbereich.
Ja, ich hatte schon so gedacht, es leben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Wie viele davon haben einen Blog?
Wir machen dann zwei Drittel von einem Blog.
Ja, ich muss sagen, ich dachte gerade so, nee, das macht voll Sinn, weil ich gestern tatsächlich versucht habe, viel über Deutschland rauszufinden. Aber offensichtlich habe ich das da drunter geschrieben, damit das strukturiert ist. Naja, jetzt wissen wir es. Es gibt ungefähr... also ungefähr wirklich aktive Seiten sind das 200.000. Das wird geschätzt. Das ist aber eine sehr niedrige Schätzung. Tatsächlich stand daneben. Die können das aber gar nicht richtig, also die können das nicht genauer sagen, weil die nicht sagen können, welcher Blog schon noch lebt, welcher nicht mehr lebt. Und es gab ja eine Zeit, da hat sich wirklich jeder einen Blog erstellt und die haben die eben nicht reingezählt. Und die, die sie gezählt haben, die schreiben tatsächlich 11,5 Beiträge pro Monat, wo ich mir dachte, boah, das ist aber ganz schön viel, ja, dachte ich auch. dachte ich nämlich, als du dann deine Zahl gesagt hast, dachte ich so, wow, okay.
Dann das kommt ja auch drauf an, wie viel man schreibt. Ne? Meine sind ja dann auch immer so ellenlang quasi, weil da ja immer viel auf Reisen passiert ja immer viel. Aber wenn du echt nur so ein Rezept hast oder irgendwie nur so, weiß ich nicht, irgendwas vorstellst oder so, dann ist es auch schnell geschrieben und schnell veröffentlicht. Ne?
Das ist natürlich auch immer, ja, das Thema ist natürlich immer super wichtig, ne? Also wenn du jetzt ein DIY hast, ich sag mal, du kannst dich ja zu Hause hinsetzen, das machen, schauen, davon Bilder machen, es schreiben, wenn du Zeit hast. Und wenn Reisen halt gerade nicht geht oder du gerade auf einer längeren Reise bist, worüber du später was schreibst, dann geht das ja nicht.
Naja, und auch so die unterschiedlichen Kategorien, ne? Wie du sagst, die einen, die das immer noch so auch in der Tagebuchfunktion machen, die werden da wahrscheinlich auch täglich was schreiben. Dann wird es welche geben, die wöchentlich was schreiben, welche, die monatlich was schreiben, wenn du dann davon den Durchschnitt nimmst. Ja, spannend. Wobei ich mich da auch frage, was zählen die dann alles als Blog? Weil ich auch welche kenne, die auf ihrer eigenen Homepage, ihrer eigenen Domain auch einen Blog haben. Manche eben das über diese, sag ich mal, fertigen Anbieter im Baukastensystem machen. Und es ja mittlerweile auch tatsächlich ja diese Leute gibt, die quasi Social Media wie einen Blog nutzen. Sag ich jetzt mal bei Facebook, habe ich auch eine Bekannte, die macht immer ihren musikalischen Adventskalender, wo sie dann tatsächlich so ab jetzt Erntedank rum täglich zu einem Song, zu einer Liedzeile, die ihr einfällt, so einen Text schreibt mit einem Foto. Das ist ja quasi auch wie ein Blog. So, nur halt auf Facebook und nicht irgendwo anders.
Ja, also aber da waren es tatsächlich alles, was quasi WordPress benutzt. Also ich glaube, WordPress selber, ich weiß es nicht, da bin ich nicht gut genug in der Materie, vielleicht kannst du uns da gleich weiterhelfen, ist auch etwas, was man mit integrieren kann auf einer Website. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass es...
Nee, das ist halt eigentlich das Top-Tool für Leute, die einen Blog erstellen wollen. Das ist tatsächlich nur so ein Webseitenbaukasten für Blogs.
Ah, okay. Also man kann nicht quasi, wenn ich jetzt eine eigene Webseite habe und sage, ich möchte da mit einem Blog integrieren, kann man nicht sagen, ich mache das damit.
Ich glaube schon. Du kannst ja schon irgendwie, aber die meisten legen das halt den Blog quasi als Domain an. Aber zum Beispiel Unternehmen oder sowas, ich kenne ein Unternehmen, die halt quasi ihre Unternehmensseite haben und dann deren Blog ist halt bei WordPress gehostet, den haben sie aber dann integriert auf ihre Webseite.
Ja, genau, das meine ich, dass ich mir das auch gut vorstellen kann, aber die haben eben nur diese genutzt.
Hm. Ja, weil es gibt ja einfach so unfassbar viel, worüber man so reden und schreiben kann. Du hattest das vorhin schon mal einmal kurz erwähnt und dass das ja jetzt zum Beispiel auch im Saarland ein Thema ist mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil das ist ja schon was als Reiseblogger, wenn man dafür bezahlt wird, durch die Weltgeschichte zu reisen und das ja vielleicht auch nicht unbedingt immer an Orte, wo man mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln hinkommt, ist das ja schon was man irgendwie, also die Tourismusindustrie ist ja schon auch eigentlich eine, die einen sehr schlechten Ruf im Bereich Nachhaltigkeit hat. Wie versuchst du das in Einklang zu bringen? Oder ist das überhaupt ein Thema für dich, außer wenn eben du den Auftrag dafür bekommst?
Nee, das ist schon ein Thema, weil man hat ja quasi als Reiseblogger, finde ich, einen gewissen Auftrag. Ne? Man steht ja für etwas und das ist halt ein ganz großes Thema beim Reisen. Ne? Also ich möchte ja auch, dass die Umwelt weiterhin, dass auch die Generationen nach uns diese schöne Erde haben, die sie angucken können. Ne? Also so wie ich auch, ne? Weil ich finde das unheimlich interessant und unheimlich toll. Und wenn ich das halt quasi mit den Füßen trete, ist es irgendwie so eine Doppelmoral quasi. Also so ganz aufs Fliegen möchte ich nicht verzichten. Es gibt Reiseblogger, die sagen, ich verzichte komplett aufs Fliegen. Es ist ja auch jedem selbst überlassen, ne, wie er, wo er also seine Grenze zieht. Ich versuche das halt mit dem Fliegen zu minimieren. Ich fliege nicht in Deutschland. Ich gucke, dass ich mit einem Flug innerhalb von Europa irgendwo hinkomme. Zum Beispiel wollte ich eigentlich nach Rumänien fliegen. Von Hamburg gibt es keine Direktflüge, immer nur über Frankfurt. Dann wäre ich mit der Bahn eigentlich nach Frankfurt gefahren, um halt diesen Flug Hamburg-Frankfurt zu sparen, weil ich finde, da kann man auch 4 Stunden Zug fahren, anstatt 40 Minuten zu fliegen. Also das versuche ich, wie gesagt, ganz viel Bahn zu fahren. Also ich finde Bahnfahren tatsächlich auch persönlich gut. Also ich fahre unheimlich gern Bahn. Das kommt dem zugute. Dann versuche ich, alles so digital zu machen, all meine Tickets digital zu haben. Also quasi ich reise mit meinem Handy um die Welt, papierlos, habe da alle meine Notizen drauf, buche meine Hotels darüber, kann mir alles über Apps machen, mache Navigation darüber und so, ne, dass ich nicht immer alles ausdrucke. Also ich kenne das noch so von den Eltern, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch, ne, Tickets ausdrucken. Hauptsache, man muss was in der Hand haben, also sowas Ausgedrucktes. Und alles ausdrucken, was man im Internet findet, was man sich angucken möchte. Also so versuche ich das, ne? Oder diesen Coffee-to-go-Becher mitzunehmen, kannst du auf der Reise auch, oder eine Trinkflasche, die du immer wieder auffüllst mit Sachen, ne? Also so Kleinigkeiten oder diese ganzen Duschsachen, also diese Duschbrocken oder die es so gibt, ne? Die Haarsachen, die es in so einem Brocken gibt, dass du das halt, als erstes ist es total gut, weil es läuft nicht aus auf der Reise, es ist klein und handlich und du schonst nochmal die Umwelt, also das sind so kleine Stellschrauben, die ich mache.
Ja. Ja, da gibt es ja auch, also nur zum Thema Fliegen, das hat nämlich mir mal eine Bekannte erzählt, das kannte ich bis daher nicht, also ist schon ein paar Jahre her. Es gibt ja tatsächlich auch so Plattformen, auf denen man angeben kann, was für einen Flug man tätigt und da so einen CO2-Ausgleich zahlen kann. Und zusätzlich auch nochmal gibt es so Seiten, wo der CO2-Ausgleich gleich in Bäume oder Pflanzen umgerechnet ist. Also dass du dann für den Flug XY Bäume im Amazonas nachgepflanzt werden oder ähnliches, um das auszugleichen. Das hatte ich tatsächlich sogar auch letztes Jahr bei meiner Pauschalreise mit dabei, dass ich das anklicken konnte und sagen möchte, ich möchte gerne einen CO2-Ausgleich dafür machen.
Genau, das bieten immer mehr Leute an. Also große Airlines zum Beispiel schreiben auch schon, der Flug ist sowieso schon CO2-kompensiert, ob es jetzt stimmt oder nicht. Aber es ist halt auch ein großes Thema tatsächlich für halt so Kreuzfahrtindustrie und die Fliegerei, ne? Also die größten Schädlinge für CO2 quasi in der Reisebranche. Ja. Die müssen sich echt was überlegen und umdenken.
Ja, definitiv. Also das denke ich auch. Und man merkt ja jetzt gerade auch, dass es auch mit viel weniger geht. So, also dass es mit viel weniger Inlandsflügen geht, dass es Reiseziele auch, also man eben nicht jeden Familienurlaub irgendwie im Flieger sitzen muss und irgendwo hinfliegen muss oder so, sondern dass es auch Ziele gibt, die nah bei sind, dass es nicht immer das, weiß ich nicht, Hotel mit wer weiß was allem für Schnickschnack sein muss, sondern dass es auch mit der Ferienwohnung geht oder ähnliches oder eben Camping oder so, was ja dann auch nochmal viel ausmacht, ja.
Also ganz schlecht war Corona nicht.
Nee, finde ich persönlich tatsächlich auch nicht, auch in so manch anderen Dingen. Ich bin auch nicht so der Mensch, der gerne andere Menschen so sehr nah bei sich bei hat, gerade fremde Menschen und so. Da finde ich es schon schön, dass alle jetzt mehr darauf achten, nicht, ja, allein in der Bahn, dass die sich nicht direkt auf den Platz neben mich setzen, sondern erstmal gucken, ob nicht irgendwo noch ein Platz frei ist mit einem Abstand dazwischen. Wobei das in Deutschland ja sowieso schon was sehr Besonderes ist. Ich habe mit Flüchtlingen gearbeitet und die haben immer gesagt, warum wird überall immer ein Platz freigelassen? So, also beim Arzt, man setzt sich nie direkt neben jemanden, sondern man lässt immer einen Platz frei, solange es noch geht und erst dann guckt man, ob man sich irgendwo dazwischen setzt. Und da sind wir alle wieder ein bisschen dran erinnert worden. Das finde ich gar nicht so schlecht, persönlich.
Ich auch nicht. Ich hasse es irgendwie an der Kassenschlange im Supermarkt, wenn alle Leute so eng stehen und du dann immer denkst, ich muss ganz schnell irgendwie alles einräumen und dann muss ich noch bezahlen und so. Da dachte ich so, ist mit diesem 1,5 Meter Abstand, alle sind irgendwie ein bisschen entspannter und so. Und die können ja auch erst nach vorne gehen, wenn ich fertig bin mit Kassieren. Also ich bin jetzt immer mega entspannt beim Einkaufen. War ich vorher nicht. Können sie gerne beibehalten. Also da kann ich das nicht total nachvollziehen mit diesen. Es ist nicht alles schlecht und nicht Menschen so eng und sowas finde ich auch nicht so gut.
Man zahlt nicht mehr aus Versehen irgendwas vom Nachgänger mit, weil er dieses Ding dazwischen nicht gelegt hat, weil jetzt immer auch so viel Platz auf dem Band dazwischen ist, dass der Kassierer oder die Kassiererin auch wirklich sieht, dass da mein Einkauf zu Ende ist. Finde ich auch tatsächlich nicht so schlecht, ja.
Alles sein Positives, ne? Liebe Ria, du hast ja vorhin von deiner Liste erzählt, die sich stetig ändert. Was steht denn noch so als große Ziele auf deiner Bucketlist?
Eigentlich all diese Reisen, die ich dieses Jahr nicht gemacht habe. Also Panama und Namibia waren ganz große Träume von mir. Die wollte ich dieses Jahr eigentlich machen. Gegen beide nicht. Dann fehlen mir noch so ein paar osteuropäische Länder. Also ich bin so ein kleiner Osteuropa-Fan, also der Balkan. Und halt, ich hatte ja schon Rumänien gesagt. Halt so Bulgarien war ich noch nicht. Der Rest vom Balkan, die Länder.
Wunderschön.
War ich tatsächlich schon im Park. halt aber alles, was noch so, ne, Rumänien, Bulgarien, Armenien und sowas, ne, was alles so ein bisschen, noch ein bisschen östlicher liegt. Die Sachen würde ich gerne machen. Ja, das sind so die großen Reiseziele erstmal, die jetzt erstmal ein bisschen warten müssen.
Und dein nächstes Reiseziel, hattest du ja schon gesagt, hast du schon weitere, größere Sachen geplant oder ist momentan alles so ein bisschen schwierig mit dem Plan?
Ja, schwierig mit dem Plan, ganz ehrlich. Ich habe dann noch einen Auftrag im Tessin, also in Südtirol, im Süden. Nee, Südtirol ist es gar nicht. Doch, oder? Also zumindest im Süden der Schweiz. Schon so an Italien grenzen. Ich glaube, ist schon irgendwie so ein bisschen an Südtirol grenzend. Ja, da habe ich noch einen Auftrag und dann wollte ich eigentlich nach Portugal fliegen, aber Lissabon ist ja jetzt Risikogebiet. Bisschen schwierig jetzt. Auch wenn man, also wir wollten nach Lissabon fliegen und dann halt zur Küste runterfahren. Aber allein schon, wenn man halt in Lissabon ankommt und wegfliegt, war man in dem Risikogebiet und dann muss man einen Test machen und in Quarantäne. Und da habe ich jetzt nicht so großen Spaß dran.
Ja, daran scheitert es teilweise. Ich wollte jetzt eigentlich auch im Herbst nach London, eigentlich nur für ein verlängertes Wochenende. Aber wenn du ankommst, musst du 2 Wochen in Quarantäne. Da wollte ich ja schon längst wieder zu Hause sein. Also das geht gar nicht. Deswegen mussten wir das jetzt auch alles über den Haufen schmeißen. Ja. Und geht jetzt für mich das erste Mal in meinem Leben nach Bayern. Ich bin ganz ein bisschen aufgeregt. Ich war noch nie in Bayern. Aber wir haben letztens den Tipp bekommen, dass diese ganzen großen Touristenattraktionen in Deutschland, die sonst einfach total voll und überlaufen sind, jetzt nicht unbedingt komplett leer sind, aber wesentlich leerer, als man sonst gewöhnt ist. Und deswegen schauen wir uns Schloss Neuschwanstein an.
Die ganzen Asiaten sind nicht da.
Genau.
Das hilft beim Schloss Neuschwanstein, glaube ich, schon sehr.
Ja. Ja, wir sind mal gespannt. Wir hoffen, es ist Ende Oktober, dass das Wetter noch ein bisschen gut ist, dass man auch vielleicht das ein oder andere nette Foto machen kann im Schloss. So.
Naja. Bestimmt, ich drücke die Daumen. Also ja. Vom Wetter sind wir jetzt auch ein bisschen gesegnet gewesen. Ja. Ne?
Das stimmt, ja. Aber gibt es so von dir irgendwie so dein ultimativer Reisetipp jetzt, entweder was das Land angeht, aber auch was so den Prozessreisen angeht?
Ultimativ, also so Länder, ich fahre ja mal gerne Länder, wo nicht alle hinfahren. Also, habt ihr vielleicht schon so mitgekriegt? Also so, orientiert euch mal Richtung, ich sage mal Richtung Osteuropa und nicht nur immer so Frankreich, Spanien, Mittelmeer quasi, sondern ich meine die Länder, wo man denkt, so, da sind nicht so viele Touristen, weil das ist total ursprünglich und also wer darauf steht, also wirklich was, die Kultur zu erleben, ne, der sollte eher in die Region fahren. Also sie sind total herzlich und offen und freuen sich dann auch darüber, dass die Leute kommen und vielleicht auch nicht mal in die Hotspots fahren, sondern einfach mal in andere Städte, die nicht so bekannt sind oder andere Regionen in einem Land. Und dann sind nämlich auch nicht so viele Touristen da und nicht so viele Leute. Das ist so mein Tipp, also was so Ländersache angeht. Und sonst der ultimative Reisetipp beim Planen. Also ich arbeite ja immer gern mit Google Maps, ne? Also ich bereite mich ja auch auf meine Reisen vor, dann markiere ich die Sachen immer in der Map. Und gerade wenn man so einen Roadtrip macht, also durch so ein Land, dann hat man dann schon so visuell eine ungefähre Route, wo man so langfahren kann. Ne? Also sonst sind das ja immer nur so Namen, so von Städten oder so. Und dann sagt man, da muss man hin, da muss man hin. Und dann fährt man vielleicht so kreuz und quer. Und dann markiere ich mir die Sachen immer. Meistens mehr, als ich eh sehen kann. Aber dann hat man schon so ungefähr, sagt man so, ja, dann fahren wir erst so rum oder so rum. Also links oder rechts rum. Oder irgendwie, ne? Also oder so. Und immer gleichzeitig auch diese Wetter-App checken. Ne? Danach kann man dann auch immer ganz flexibel die Route planen. Ja, sowieso Flexibilität. Also ich bin beim Reisen ein Fan der Spontanität und der Flexibilität. Ich habe nie meine komplette Reise vorher geplant. Also wenn ich für länger durch ein Land reise, meistens immer nur so die Ankunft und die erste Übernachtung und wann ich wieder abreisen will. Und alles andere ergibt sich vor Ort, weil man dann genau dann halt wo bleiben kann, wo es einem gefällt, überraschenderweise vielleicht. Und dann gibt es einen Ort, wo man denkt, da wollte ich unbedingt hin und dann ist es total blöd da. Und dann hat man da vielleicht 2 Nächte gebucht und dann hängt man da nur ab. Mhm. Also das ist vielleicht so mein ultimativer Tipp, nicht immer so, wie wir Deutschen sind, wir müssen alles geplant haben. Sondern man kann vor Ort auch echt immer gut planen und gerade über diese ganzen Apps und du hast auch überall Internet und wenn du halt kein mobiles Internet hast, hast du überall WLAN. Da kann man auch unterwegs dann seine Unterkunft buchen und es gibt auch immer was. Also ich habe noch nie auf der Straße geschlafen.
Das ist ja auch schon mal beruhigend zu wissen. Und gibst du auch eigentlich so Packtipps? Also ich muss nämlich sagen, ganz am Anfang, ich musste beruflich immer viel verreisen und dann auch mal so 2 Wochen und so. Und so über die Jahre hat sich mein Packen tatsächlich sehr optimiert. So, wenn ich das ganz mit früher vergleiche, mit den ersten Fahrten und Reisen, die ich so gemacht habe. Und wenn ich jetzt mal eben verreise, so, das geht erstens schneller und zweitens habe ich viel weniger mit, was ich eigentlich gar nicht brauche und so. Und auch wie dann alles in den Koffer passt und so. Da bin ich auch mittlerweile ein bisschen optimierter. Findet man sowas auch auf deiner Seite oder?
Also ich habe jetzt nicht direkt so Packlisten. Es steht auf meiner langen Liste, was ich noch irgendwie gerne auf meinem Blog hätte. aber manches Mal findest du das so in meinen Blogpost mit integriert. Ne? Also wenn es gerade so spezielle Tipps für Reisen gibt, ne? Was vielleicht in deinen, wenn du auf die Färöer Inseln fährst, was du da halt vielleicht einpacken solltest. Ne? Mhm. Und was sehr wichtig ist. Also selbst wenn du im Sommer fährst, ist ja kalt da.
Ja, sowas ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. In Israel muss man ja auch manchmal gucken, wie man angezogen ist, Schultern und Knie bedeckt. Als ich das erste Mal da war, unser Reiseleiter meinte dann immer, züchtig Mädels, heute ist züchtig angesagt. Und das Witzige war, dass an einem Tag, wo das angesagt war, wir Mädels auch alle in die eine Kirche konnten, aber einer der Jungs nicht. Der hatte dann doch auch eine zu kurze Hose an und zum Glück hatten wir so Tücher gekauft. Die konnte er sich dann mal einmal umwickeln, dann hat man seine Knie auch nicht mehr gesehen, dann durfte er auch mit rein.
Ja, solche kulturellen Besonderheiten, ne, die muss man schon auf dem Schirm haben, aber die stehen bestenfalls halt in solchen Blogposts drin. Oder welche Schuhwerke man am besten trägt oder so. Ne? Also
ich dachte, du reist immer nur mit High Heels.
Ja, so wie viele andere Leute auch. Also ich liebe ja solche Städtetouristen, die dann übers Kopfsteinpflaster in High Heels, weil man muss ja gut aussehen, wenn man im Urlaub ist, ne? Also das ist sehr wichtig. Also gerade im Urlaub, ich habe da immer total einfach am liebsten irgendwie so Leggings und T-Shirt an und fertig. Also so bequem wie möglich. Und
Also
das kann
gerade
man halt auch
beim
gut kombinieren halt, ne? Also du brauchst ja nicht 10 Outfits, sondern du kannst ja immer T-Shirt und Leggings kannst ja immer unterschiedlich. Das ist auch so ein Tipp, ne? Also wahrscheinlich auch dein Tipp, den du über die Jahre
Ja.
hast, dass man halt viele Sachen halt. Ich lege mir auch meine Sachen so hin und dann sage ich, ah, das kann ich mit dem anziehen. Das, ah, okay, das brauche ich vielleicht dann doch nicht, weil es mit was anderem nicht passt. Und ja, so kann man das so ein bisschen. Aber ich habe tatsächlich auch, obwohl ich viel reise und viel packe, immer zu viel mit auf jeder Reise. Also das.
Ja, also ich bin da bestimmt auch noch es ist auch noch Optimierungspotenzial bei meinen Koffern. Aber was ich tatsächlich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, wenn man Tops dabei hat, braucht man weniger T-Shirts. Also weil ich auch so ein Mensch bin, ich ziehe oft Top und T-Shirt an. Und dann, wenn du dann so ein T-Shirt mal noch einen Tag zum Lüften rausgegangen hast, kannst du das halt nochmal anziehen. So, ne? Und hast nicht immer alles gleich dabei. Und Achtung, Werbung, Rei in der Tube. Das ist ja so Waschzeug.
Das ist so
Ne,
geil.
hatte ich schon immer mit. Kann man zwischendurch auch mal einfach waschen und über den Stuhl hängen oder übers Bett legen oder wie auch immer. Und dann hat man auch noch mal wieder ein frisches Oberteil.
Oder wenn was ein bisschen zerknittert ist, einfach beim Duschen mit ins Badezimmer hängen, weil durch diesen warmen Dampf geht das auch schon ein bisschen raus. Was sonst noch hilft, ist Föhn. Falls man Föhn hat, dann kriegt man so grob die Falten auch raus.
Ja. Und der
Man sieht.
Top-Tipp von der Bundeswehr, mein Papa war Zeitsoldat, deswegen haben wir diese Tipps zu Hause schon immer beherzigt, rollen. Nicht falten,
Mache
sondern rollen. Das spart
Ja.
Platz, es ist knitterfrei und ja.
Ich glaube, ein super guter Tipp ist, der mir tatsächlich geholfen hat, weil ich tatsächlich so die Art von Mensch war, ich könnte ja auch noch das mitnehmen. Das könnte man ja auch noch irgendwann anziehen. Und zu Hause ziehe ich das zwar nicht an, aber im Urlaub bestimmt. So, und ja, ich bin einmal dann mit einem Backpack verreist und musste lernen, wenn du es nicht tragen kannst, brauchst du es nicht. Also tragen im Sinne von im Rucksack tragen, weil es schwer ist. Und ja, ich durfte ganz schnell lernen, wie wenig ein Mensch braucht und dass man auch im Ausland waschen kann.
Ja, ich nehme ja auch oft, also wenn es jetzt so Urlaube sind, wo es nicht drauf ankommt, gerne so alte Schuhe mit. Die bleiben dann auch oft da.
Ja,
Also wie
das
viele
mache ich auch.
Schuhpaare in Dänemark sind im Müll von mir, weil sie dann auch einfach auf waren nach dem Urlaub. Ja.
Das mache ich
Und
auch.
wenn man tatsächlich irgendwie was vermisst, man kann überall auch einkaufen. Also so ist es nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Also das glaubt man zwar nicht, aber es stimmt.
So, ich muss leider jetzt einmal ich den Zeitwächter spielen. Hast du noch Fragen, liebe Katharina?
Nö.
Sehr schön. Liebe Ria, hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas, was du mitgeben möchtest? Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Also jetzt nicht so ein Tipp, aber einfach irgendwie, wer Bock hat zu reisen, einfach reisen und einfach mutig sein und auch mal was Neues ausprobieren. Mal wohin reisen, nicht immer. Es gibt ja viele, die irgendwo hinreisen, wo sie immer hinreisen und dann vielleicht einfach mal was anderes machen.
Sehr schön.
Sehr gut. Und dann die Kategorie der Quatschfragen.
Darauf warst du nicht vorbereitet und wir wollten dich auch gar nicht darauf vorbereiten. Wir bereiten da nämlich niemanden drauf vor, weil wir das witzig finden.
Ja.
Wir hoffen dann, unsere Gäste finden es auch witzig. Aber ich glaube, der größte Grund
Bisher haben
daran
es,
ist, wir
glaube ich,
finden es
alle
witzig.
witzig gefunden.
Genau. Wir haben so eine kleine Kategorie der Quatschfrage und zwar haben wir uns so Fragen gestellt, die dir hoffentlich so noch nie gestellt wurden. Die haben wir uns überlegt und würden die dir jetzt gerne stellen. Möchtest du loslegen?
Ja, ich muss erst mal kurz den leicht panischen Blick in Rias Augen
Nee, das geht schon. Das geht. Ich bin
kommentieren.
gespannt.
Ja, ich fange gerne an. Ich war heute tatsächlich so ein bisschen lost, als ich mir die überlegt habe und habe dann in so einer 0815-Zeitschrift, die man so für 2 € am Kiosk bekommt, mal geblättert und gedacht, zu welchem Thema kann man, welcher Artikel bietet denn Potenzial für eine Quatschfrage? Und da bin ich auf die Frage gekommen, du musst ein Produkt bei, Achtung, wieder Werbung, die Höhle der Löwen pitchen. Welches wäre das? Ein Produkt.
Das Waschmittel aus der Tube.
Das gibt's ja schon. Da
Ja,
investiere
muss
ich
ich
auch
mir jetzt
gerne.
irgendwie sowas, Aber ich muss mir ja ein neues Produkt quasi jetzt überlegen, was es geben könnte.
Oder was du vielleicht meinst, was es unbedingt geben muss.
Boah, ich weiß. Ich habe eins. Oh Gott.
Du bist aber noch nicht
Ja, es
dran.
tut mir leid. Ich habe trotzdem eins.
Oh Gott.
Stille.
Ich überlege gerade. Also, bin ich tatsächlich jetzt nicht darauf vorbereitet.
So viel zum Thema Fragen, die dir nie gestellt wurden.
Und von denen du vielleicht auch nie ausgegangen bist, dass sie dir jemals jemand stellt.
Ich gucke ganz gerne immer Höhle der Löwen, bin immer fasziniert an, also wie kreativ die Leute sind, was es alles noch nicht gab und die dann so vorstellen.
Ja, wobei bei dem Artikel, den ich da heute gelesen habe, ging es darum, wer die alle schon verarscht hat. Also mit gefotoshoppten Bildern von Vorher-Nachher-Effekten von Menschen, die schon ihre Insolvenz verschleiern, wo schon die Staatsanwaltschaft hinterher ist und Produkte, die es in China schon auf dem Markt gibt und so. Ja, schade um diese Leute, aber manchmal haben die ganz gute Ideen. Also es gibt auch das ein oder andere Produkt, was da erst so richtig groß geworden ist, was ich auch benutze.
Ich tatsächlich auch. Ich bin immer eher bei diesen Essenssachen bin ich immer dabei. Die finde ich immer spannend.
Du darfst auch ein
Deshalb
Lieblingsmittel pitchen.
würde ich auch irgendwie sowas mit in Richtung Essen. Und aber ich weiß halt nicht, ob es irgendwas schon nicht mehr gibt oder schon noch nicht auf dem deutschen Markt gibt, aber wahrscheinlich irgendwo im Urwald wächst irgendwas. Also vielleicht irgendwie jetzt so ganz blöd gedacht, ich bin auf irgendeiner Reise und sehe irgendeinen Rohstoff, der total nachhaltig ist und kaum Kalorien hat und dann bringe ich den nach Deutschland und erfinde da irgendein fancy Essen und das pitche ich dann.
Ja, ein fancy, nachhaltiges Urwaldessen.
Urwaldessen.
Ja.
Also ich fände ein ungefragter Benehmungskurs online ganz cool. Menschen, die sich irgendwie online echt doof anstellen oder online einfach eine riesige Klappe halten, die dann einfach ungefragt so ein Chatbot aufgeploppt kriegen, wo die dann erstmal so einen Crashkurs im Benehmen kriegen. Und das wird so oft gemacht, bis sie es können.
Und den kann man nicht wegklicken
Genau,
wahrscheinlich.
den kann man nicht wegklicken.
Cool, können wir sowas auch für auf der Straße machen? Da springt dann immer so jemand um die Ecke und gibt so einen
Habt ihr früher Animal Crossing gespielt? Oder eine von euch?
Knickekurs.
Nee,
ich nicht.
Okay, ich hatte früher so ein Nintendo DS und habe Animal Crossing gespielt. Und ich glaube, jeder, der das auch gespielt hat, kennt dieses Problem. Wenn dein Nintendo ausgeht oder du den ausgemacht hast und nicht gespeichert hast, dann kommt danach so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ein Maulwurf war das. Dann kommt danach so ein Maulwurf und quatscht dich voll. Und du musst wirklich, also bestimmt 20 Mal oder so auf die nächste Taste drücken. Wenn du liest, ist eh vorbei, dann bist du die nächsten 1,5 Stunden damit beschäftigt. Musst du das die ganze Zeit wegklicken und der quatscht die ganze Zeit und regt sich darüber auf, dass du das Spiel beendet hast, ohne es zu speichern und dass dir ja alles verloren geht. Und sowas hätte ich gerne.
Ach so, aber fordert er dich auch irgendwann nochmal auf, das wieder zu speichern oder regt er sich nur auf?
Nein, der regt sich nur auf, weil deine Daten sind ja jetzt weg.
Ach
Du hast
so.
ja, ausgemacht. Also jetzt mittlerweile sind wir in der Technologie so weit, dass er es automatisch speichert. Damals war das noch nicht so. Damals war es dann einfach weg. Und richtig ärgerlich ist dann, wenn dein Nintendo einfach ausgegangen ist und der dich dann trotzdem voll labert.
Ja, toll, aber bei manchen Sachen hat das Speichern auch einfach so ultra lange gedauert. Ich weiß noch, bei der PlayStation, wenn du irgendwas gespeichert hast auf der Memory Card, das hat immer ewig gedauert.
Nein, das war nur das eine Spiel. Also es
Ach
war
so.
nur Animal Crossing. Da gibt's,
Ah.
ich glaube nicht, dass der Maulwurf überall aufgetaucht ist. Wäre aber lustig.
Nein, das nicht, aber deswegen war bei mir oft der Grund, warum ich Sachen nicht gespeichert habe, weil ich immer keine Lust hatte, so lange zu warten.
Sehr schön, sehr schön.
Naja,
Ja, liebe
früher.
Ria, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich glaube, du weißt, in welche Richtung meine Frage so gehen könnte. Ich habe
Jetzt bin ich ja
tatsächlich
gespannt.
länger überlegt, welche Frage ich nehme, weil mir so viele zu diesem Thema einfallen.
Jetzt outest du mich gleich.
Ja, alle aufgepasst, es geht ums Thema Trash-TV. Liebe Ria, du bist oder du musst zum Showmaker werden. Welche Show ist deine?
Dann muss ich mir jetzt auch wieder neue ausdenken.
Nee, 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 du kannst auch zu Love Island gehen und da den Henrik machen.
Das war jetzt ein
Also
Insider.
ich muss ein Kandidat sein oder muss ich bin ein
Nein, du bist,
Kandidat?
du bist
Produzent.
nein, du bist unbekannter Kandidat und möchtest
Ach
dich
so.
jetzt möglichst schnell, möglichst beliebt oder halt unbeliebt machen.
Du möchtest der nächste Top-C-Promi werden oder Z.
Du möchtest, dass über dich geredet wird, egal weswegen.
Dann ist natürlich Love Island natürlich mega gut dafür, weil da kannst du dich halt 3 Wochen lang präsentieren.
Kann man da nicht raus?
Doch, aber wenn du so ein Couple hast, dann kannst du ja auch alles faken.
Ja. Ach so.
Naja, Love Island ist schon so, also ich würde nie in ein Dschungelcamp gehen.
Nicht, auch nicht, was man da essen muss, ne? Oh.
Nee, ich würde eher, also Big Brother fände ich noch cool, also weil da geht es ja nicht so um die Liebe finden, also würde, also so um, also Liebe finden finde ich ja total gut, aber wer Love Island kennt, weiß ja, was da alles gezeigt wird und gemacht wird und so, es muss jetzt auch nicht so sein, deshalb glaube ich eher Big Brother, aber so wie es früher so war, irgendwie wo es noch so cool war, wo man 100 Tage eingesperrt war und eigentlich nur darum ging, irgendwie sich kennenzulernen und die anderen Leute. Ne? Also ich finde das mega spannend,
dass du einfach zu langweilen.
Du hast fremde Leute und musst mit denen zusammenleben. Und die irgendwie so, also ich finde das eh mega spannend, Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, und du wirst halt, also vor 15 Jahren wurde Sonne nicht so durch den Dreck gezogen, wenn du irgendwie bei Trash-TV mitgemacht hast. Also gerne Big Brother vor so 15 Jahren oder so.
Ach Mensch.
Da bist du auch bekannt geworden, wenn man nur an Slatko und Jürgen denkt. So.
Der Jürgen wurde letztens in einer sehr, ich weiß nicht, ob ihr diese Spieleshow mit den Reality-Stars geguckt habt, die es da gab. Ich habe da nur kurz durchgesetzt. Und da wurde er als das Reality-Sternchen-Urgestein präsentiert. Ich glaube, ich kannte auch nur ihn und noch 2 andere. Alle anderen kannte ich gar nicht von den 16 oder wie viele das waren, die da gezeigt wurden. Ich bin nämlich ehrlicherweise nicht so der Trash-TV-Gucker.
Aber ich glaube, Julia und ich kannten alle.
Ich muss dazu sagen,
wir müssen uns outen.
Ich muss dazu sagen, ich war auch kein Trash-TV-Gucker. Ich war nur so der übliche Bachelor-Gucker. Und dann haben wir am Schreibtisch gegenüber voneinander gesessen. Und nach habe ich so eine Liste erarbeitet bekommen, was ich alles gucken muss.
Ah.
Ja, also ich habe jetzt keine Liste hingelegt, sondern ich habe immer gesagt, guckst du das auch? Guckst du das? Guckst du das?
Genau. So erarbeitet sich jetzt die Liste.
Aber das Julia, das, also du musstest ja nicht gucken, aber hast du dann geguckt?
Aber ich mag es auch. Also es ist ja nicht so, dass ich mich von dir gezwungen fühle und ansonsten irgendwie.
Habe ich dich gut geinfluenced?
Sehr gut gemacht.
Nicht schlecht, ja. Na gut, du könntest auch die nächste Insel für Love Island scouten, ne? Also als Reiseblogger.
Könnte ich auch machen. Also das fände ich sowieso immer spannend, weil manche Sachen werden ja auch an coolen Locations gedreht. Wenn die das irgendwie wollen würden von der Produktion, dass das alles so ein bisschen bekannter ist, wo das ist, aber das wollen die ja eigentlich alle gar nicht, könnte man ja vorher Leute hinschicken und das alles ab. Weil ich fände das voll interessant, so wenn ich, also ich bin ja großer Trash-TV-Fan und ich würde da auch hinreisen, also wenn das irgendwie geht. Ich versuche das ja auch mal rauszugoogeln, wo das ist und in welcher Unterkunft die sind. Bin ich vielleicht auch ein bisschen alleine in dieser...
Nein, Julia hat letztens auch bei einem Makler die Germany's Next Topmodel Villa gefunden. Also.
Ich muss dazu sagen, ich habe auch echt lange, also wirklich lange, von Temptation Island die Insel gesucht. Aber nicht die jetzt war, sondern die davor war, die der eine sich dann auch tätowieren lassen hat. Also es ging wirklich so weit, dass ich mir das Video rausgesucht habe, es gestoppt habe und dann thailändische Inseln durchgegangen bin, um zu gucken, welches war. Ich glaube, ich hatte sie am Ende auch gefunden, aber ich kann euch echt nicht mehr sagen, welches war.
Das gleiche so bei Paradise Hotel. Die haben ja so ein geiles Hotel auf so einem Berg in Mexiko, aber das findet man relativ schnell. Ist nur sehr, sehr teuer.
Ja, spannend, was Trash TV mit einem machen kann.
Ich.
Irgendwann kriege ich dich auch noch dazu. Ja, liebe Ria.
Geh einfach über die Schiene, da sind total tolle Landschaftsaufnahmen dabei. Also.
Mega. Und der Kommentator, das ist das Beste an der Show.
Ach so, aber mit denen wollte ich mich jetzt nicht loggen. Das habe ich schon verstanden.
Naja, die sind meistens hohl, deswegen.
Ach so, ja gut.
Also nicht immer, aber oft. Also die Männer sind da echt nicht so das Lockmittel. Das ist eher so die Landschaft.
Ach, deswegen guckt man das.
Ja.
Ich verstehe.
Ja gut, liebe Ria, es war super schön, voll cool, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür.
danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, zu verreisen oder euch zumindest ein bisschen mehr zu informieren, verlinken wir euch natürlich überall den Blog und die Instagram-Seite. Und dann könnt ihr auch mal euch ein bisschen von Ria und Tour inspirieren lassen.
Ja, danke und euch allen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.